Domradio Bibel. Erkundungen, Erklärungen, Vertonungen.
Guten Abend und herzlich willkommen bei Domradio Bibel. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Immer wieder ist sie Gegenstand von Diskussionen, wie jetzt auch unmittelbar vor der Familiensynode im Vatikan, die am kommenden Sonntag beginnt. Die Rede ist von der Sexuallehre der katholischen Kirche. Gerade wenn es um Fragen zu Zölibat und Enthaltsamkeit geht, schrillen bei manchen die Alarmglocken oder gehen die Jalousien runter. Wir wollen uns heute zunächst einmal mit dem Thema Enthaltsamkeit beschäftigen und schauen, in welchem Kontext diese in der Bibel auftaucht. Damit wir die Zusammenhänge aber besser verstehen, hilft uns auch heute wieder der Leiter der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule hier in Köln, Dr. Gunter Fleischer. Herzlich willkommen.
Dankeschön und guten Abend.
Enthaltsamkeit ist ja nun kein Alleinstellungsmerkmal der katholischen Kirche. Welchen Stellenwert hat Enthaltsamkeit in der Religion überhaupt?
Religion kennt prinzipiell die Phasen von Enthaltsamkeit, das heißt eher zeitweise Enthaltsamkeit. Egal, ob im Bereich der Sexualität, Enthaltsamkeit von Alkohol, Enthaltsamkeit, das mag überraschen, beim Haareschneiden. Solche Praktiken kennen wir etwa auch im Alten Testament.
Und ist das im Alten Testament, taucht das zum ersten Mal auf oder gab es das auch schon sozusagen im Umfeld des Volkes Israel?
Sowas dürfte es auch schon im Umfeld gegeben haben. Das sind also typische Praktiken, die auch, wenn man es genau nimmt, nicht streng mit einer Religion verbunden sind. Wenn ich zum Beispiel das Haareschneiden nehme, dann hat das eher auch was mit magischen Vorstellungen zu tun, um den Bereich des Haares, dass man das Haar mit Fruchtbarkeit und Wachstum verbindet. Und deshalb meint man, darf es nicht schneiden. Und das sind Vorstellungen, die nicht so stark religiös geprägt sind als ganz anders.
Wenn wir jetzt über Enthaltsamkeit sprechen, gibt es ja sicherlich zwei Möglichkeiten. Einmal die freiwillige Enthaltsamkeit, um der Gottheit zu gefallen oder um sich selbst in einer Form reinzumachen oder ähnliches. Und dann gibt es auch wieder die erzwungene Enthaltsamkeit oder die Enthaltsamkeit als Strafe. Gibt es ja einen Unterschied?
Da gibt es einen Unterschied. Es gibt eben tatsächlich Enthaltsamkeit im Blick auf eher einen Tabubereich, dass man sich heilig hält, rein hält, etwa für den kultischen Bereich. Und es gibt, und darauf werden wir nachher noch zu sprechen kommen, diesen Bereich enthaltsam zu leben, um dadurch etwas anzuzeigen, und zwar ein Unheil anzuzeigen. Und das ist etwas, wozu hier zum Beispiel dann ein Prophet in gewisser Weise gezwungen wird.
Da sind wir auch schon bei unserer ersten Textstelle, nämlich aus dem Buch Jeremia. Ganz grob zusammengefasst, worum geht es da gleich?
Da geht es darum, dass tatsächlich der Prophet Jeremia von Gott den Auftrag erhält, nicht zu heiraten. Und das heißt damit auch keine Kinder in die Welt zu setzen. Und die Frage ist, was soll dieses Gebot? Weil ein generelles Heiratsverbot oder eine generelle Form von Zölibat kennt das Judentum oder kennt auch Israel zu dieser Zeit überhaupt nicht.
Bevor wir dann gleich aus dem Buch Jeremia, aus dem 16. Kapitel, die Verse 1 bis 9 hören, haben wir noch etwas Musik, die in etwa dazu passt. Was haben Sie uns da genau mitgebracht, Herr Dr. Fleischer?
Ja, man muss einen kleinen Umweg gehen. Der Prophet Jeremia gehört in die Zeit der Ankündigung des Exils. Und ich habe eine Musik ausgesucht, die genau zu dieser Zeit des Exils passt. Es gibt einen berühmten Psalm, Psalm 137, der beginnt: An den Flüssen von Babylon saßen wir und weinten. Der Exilspsalm vielleicht schlechthin. Und der französische Komponist Charles Valentin Alcan hat diesen Psalm für Klavier vertont, in einer meines Erachtens beeindruckenden Komposition. Und der führt uns stimmungsmäßig in das hinein, was wir dann mit ganz anderen Worten bei Jeremias hören werden.
Hören wir also von Charles Valentin Alcan Super Flumina Babylonis für Klavier und direkt im Anschluss die Textstelle aus dem Buch Jeremia, 16. Kapitel, die Verse 1 bis 9.
Aus dem Buch Jeremia. Das Wort des Herrn erging an mich: Du sollst dir keine Frau nehmen und weder Söhne noch Töchter haben, an diesem Ort. Denn so spricht der Herr über die Söhne und Töchter, die an diesem Ort geboren werden, über ihre Mütter, die sie gebären, und über ihre Väter, die sie zeugen in diesem Land. Eines qualvollen Todes müssen sie sterben. Man wird sie nicht beklagen und nicht begraben. Sie werden zum Dünger auf dem Acker. Durch Schwert und Hunger kommen sie um. Ihre Leichen werden zum Fraß für die Vögel des Himmels und die Tiere des Feldes. Ja, so hat der Herr gesprochen. Betritt kein Trauerhaus. Geh nicht zur Totenklage und bezeig niemandem Beileid. Denn ich habe diesem Volk mein Heil entzogen. Spruch des Herrn. Die Güte und das Erbarmen. Groß und klein muss sterben in diesem Land. Man wird sie nicht begraben und nicht beklagen. Niemand ritzt sich ihretwegen wund oder schert sich kahl. Keinem wird man das Trauerbrot brechen, um ihn wegen eines Verstorbenen zu trösten. Man wird ihm nicht den Trostbecher reichen, wegen seines Vaters oder seiner Mutter. Auch ein Haus, in dem ein Gastmahl stattfindet, sollst du nicht betreten, um mit den Leuten bei Speise und Trank zu sitzen. Denn so spricht der Herr der Heere, der Gott Israels. Seht, verstummen lasse ich an diesem Ort vor euren Augen und in euren Tagen Jubelruf und Freudenruf, den Ruf des Bräutigams und den Ruf der Braut.
Denn ich habe diesem Volk mein Heil entzogen. Das klingt ja alles andere als verheißungsvoll. Warum muss denn hier groß und klein sterben, Herr Dr. Fleischer?
Das ist die große Frage, die letztlich sich Israel auch im Nachhinein stellt, in der Zeit der babylonischen Gefangenschaft selbst. Aber es wird gedeutet letztlich als eine Strafe für angehäuftes Unrecht, das auch vorher schon groß und klein, wenn man so will, betroffen hat. Das heißt, die Gesellschaft war auseinandergefallen, so sagt es der Prophet Jeremia, und beklagt es, dass eine kleine Oberschicht auf Kosten der Unterschicht gelebt hat. Und dieses Prinzip hat sich durchaus auch von oben nach unten durchgesetzt. Einer lebt auf Kosten der anderen und das Ganze hat nichts mehr mit der Gesellschaftsform zu tun, die sich Gott für sein Volk gewünscht hat.
Wenn wir mal auf den Anfang des Textes schauen, Verbot von Heirat, Zeugung von Nachkommen, muss hier sozusagen das ganze Volk für die Sünden einer Oberschicht büßen?
Deswegen sagt ich, es bleibt ja wahrscheinlich gar nicht nur bei den Sünden der Oberschicht, sondern die Sicht ist durchaus auch, dass sich das Prinzip, was von der Oberschicht vorgelebt wird, nach unten weiter durchgeführt wird. Das heißt also, dieselben Missverhältnisse gibt es durchaus auch in den ärmeren Bevölkerungsschichten. Auch da fängt man an, auf Kosten derer, die noch schwächer sind, zu leben. Also es ist so ein Prinzip, was von oben nach unten immer weiter runtergeht. Natürlich kann man fragen, warum muss das alles so sein? Man muss allerdings auch sehen, dass die Schilderungen natürlich zum Teil deutlich übertriebener dargestellt werden, als sie in der Praxis waren. Das heißt, die babylonische Gefangenschaft bestand ja darin, dass faktisch tatsächlich doch zum größeren Teil nur die Oberschicht entführt worden ist, verschleppt worden ist nach Babylon, während die einfacheren Bevölkerungsteile in Juda wohnen blieben. Sie konnten nicht mehr in Jerusalem wohnen, das war platt gemacht und zerstört, aber man konnte in den ländlichen Umgebungen weiterhin leben, sicherlich in sehr ärmlichen Bedingungen, aber es heißt, man kam nicht unbedingt jetzt generell zu Tode. Trotzdem soll zum Ausdruck gebracht werden, mit dieser harten Ankündigung, aus sich heraus hat dieses Juda, wie es bis jetzt gelebt hat, keine Perspektive in die Zukunft. Das ist das Thema. Nicht, ob jetzt wirklich kleine Kinder sterben oder nicht.
Und was hat das denn mit Enthaltsamkeit zu tun? Das scheint ja mehr so eine Art Strafe oder eine aufgezwungene Enthaltsamkeit zu sein. Nicht das, was man jetzt sonst eigentlich kennt.
Ja, noch einmal. Die Enthaltsamkeit deutet eigentlich nur die fehlende Zukunftsperspektive an. Sie ist ein Bild. Es gibt keine Zukunft, die der Mensch selber aus sich heraus schaffen kann. Denn letztlich meint ja, oder der Verzicht auf Enthaltsamkeit, sprich, das Gegenteil wäre jetzt hier Eheschließung, wäre Zeugung von Nachkommenschaft. Der menschliche Wille, der Wille des Mannes, wäre jetzt biblisch gedacht, weil man von dem, was die Frau zu tun hat, noch wenig weiß. Aber es ist, durch menschlichen Willen wird Nachkommenschaft und damit Zukunft in die Welt gesetzt. Und dieser Weg, es hängt am Willen des Menschen, das ist nicht der Weg, der jetzt noch möglich ist, sondern es bedarf einer absoluten Umkehr und einer Ermöglichung von Gott her neu anzufangen.
Also ein weites Feld und damit auch die Frage verbunden, heiraten, Kinder in die Welt zu setzen. Ist es besser zu heiraten oder ist es besser nicht zu heiraten? Dieser Frage gehen wir gleich aus neutestamentlicher Sicht nach. Und zwar, wie hat sich der Apostel Paulus dazu geäußert? Und davor hören wir jetzt einen Choral, den vielleicht die protestantischen Hörer ganz besonders gut kennen, nämlich "Eine feste Burg ist unser Gott". Und in diesem Choral in der vierten Strophe heißt es dann am Ende: Nehmen Sie den Leib, gut er, Kind und Weib, lasst fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Offensichtlich ein Blick, sich frei zu machen von allem Irdischen und auf das Himmlische zu schauen. Wir hatten diese Perspektive ja auch schon in unserer ersten Sendung mal näher betrachtet. Wir hören jetzt den Bremer Domchor mit dem Choral "Eine feste Burg ist unser Gott". Heiraten oder nicht heiraten? Diese Frage wurde dem Apostel Paulus gestellt. In seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth gibt er uns seine Antwort. Hören wir daher jetzt aus dem ersten Korintherbrief im 7. Kapitel die Verse 1 bis 11.
Aus dem ersten Korintherbrief. Nun zu den Anfragen eures Briefes. Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Wegen der Gefahr der Unzucht soll aber jeder seine Frau haben und jede soll ihren Mann haben. Der Mann soll seine Pflicht gegenüber der Frau erfüllen und ebenso die Frau gegenüber dem Mann. Nicht die Frau verfügt über ihren Leib, sondern der Mann. Ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer im gegenseitigen Einverständnis und nur eine Zeit lang, um für das Gebet frei zu sein. Dann kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führt, wenn ihr euch nicht enthalten könnt. Das sage ich als Zugeständnis, nicht als Gebot. Ich wünschte, alle Menschen wären unverheiratet wie ich. Doch jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Den Unverheirateten und den Witwen sage ich, es ist gut, wenn sie so bleiben wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Den Verheirateten gebiete nicht ich, sondern der Herr. Die Frau soll sich vom Mann nicht trennen. Wenn sie sich aber trennt, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich wieder mit dem Mann. Und der Mann darf die Frau nicht verstoßen.
Es ist gut für den Mann, keine Frau zu berühren. Das meinen wohl einige Gemeindemitglieder in Korinth. Und Paulus nimmt dazu im 7. Kapitel seines ersten Korintherbriefs Stellung. Herr Dr. Fleischer, warum beschäftigt sich denn die Gemeinde in Korinth mit solchen Fragen?
Ja, die Gemeinde in Korinth ist eine sehr spannende Gemeinde. Und eine Frage ist, wie sieht eigentlich das Leben aus oder wie soll es aussehen, nachdem wir getauft sind? Und da gibt es sehr verschiedene Perspektiven. Die einen sagen, auch mit der Taufe sind wir schon gerettet und erlöst. Wir stehen schon mit einem Bein quasi im Himmel. Und deswegen ist es eigentlich egal, wie wir hier leben. Da ist alles erlaubt. Das gilt dann auch bis hin zu einer weiten sexuellen Freizügigkeit. Und dann gibt es die anderen, die sehen das sehr viel enger, vielleicht ganz im Gegenteil, nein. Weil wir so in der Perspektive des Reiches Gottes stehen, ist Sexualität völlig tabu und kein Thema und die Enthaltsamkeit angesagt und wir berühren keine Frau. Das ist ja nur die Umschreibung dafür. Wir konzentrieren uns ganz und gar auf das Gebet, das Gute tun und alles andere hat außen vor zu bleiben.
Und Paulus scheint ja offensichtlich eine gewisse Nähe zu letzterer Gruppe zu haben. Zum Beispiel habe ich den Eindruck, dass Ehe für ihn so eine Art Erziehungsmittel gegen Unzucht ist. Er sagt ja auch, ne, bevor sie sich irgendwie verzehren, sollen sie dann doch lieber heiraten. Spielt dann die erotische Liebe und der Wunsch nach Nachkommen bei ihm jetzt eine untergeordnete Rolle?
Für Paulus selbst ganz offensichtlich. Also Paulus selbst scheint ja unverheiratet gewesen zu sein. Und sein Weg ist sehr klar der, den man heute Zölibat nennt. Den Begriff gab es damals so, denke ich, noch nicht. Also er geht ehelos einher und für ihn ist das kein Thema. Es sei denn, man würde darauf beziehen, dass es auch für ihn ein Thema ist. Es gibt diesen berühmten, kryptischen, also geheimnisvollen Satz vom Stachel im Fleisch, der in ihm wütet und arbeitet und keiner weiß, was es genau ist. Ist es eine Krankheit? Wäre ja denkbar, dass es auch für ihn ein gewisses Leiden daran ist, nicht verheiratet zu sein, dass genau ihn das quält, was er hier beschreibt, was einen aber nicht quälen soll. Aber er hat keine Frau gefunden, aber es scheint auch wirklich ein Weg der Entscheidung bei ihm zu sein. Ich gehe unverheiratet und das heißt, ich setze alle Kräfte ein zugunsten des Reiches Gottes und seiner Verkündigung. Was ihn aber, finde ich, hier stark macht und wirklich als Persönlichkeit herausstellt, als starke Persönlichkeit und große Persönlichkeit ist, dass er durchaus die weite Sicht hat zu sagen, mein Weg ist aber nicht der alleinseligmachende. Sondern es gibt sozusagen zwei Wege. Die einen so und die anderen so.
Er sagt ja auch, jeder hat seine Gnadengabe vor Gott. Das Unverheiratetsein ist jetzt nicht höher angesiedelt oder niedriger als das Verheiratetsein. Wenn man sich so ein bisschen mal so die Idealisierung des Zölibats oder des sexuell enthaltsamen Lebens anschaut, sieht man ja durchaus in der Kirche auch eine gewisse Entwicklung. Heutzutage stellen wir den Zölibat sehr häufig in Frage, aber hat es nicht auch eine Zeit lang mal so eine gewisse Überhöhung dieses Enthaltsamkeitsideals gegeben?
Ob man es Überhöhung nennen soll, weiß ich nicht. Aber es gibt sicherlich eine Verstärkung der Sichtweise des Paulus. Auch vielleicht doch in dem Sinne, dass das, wo er noch sagen kann, das eine ist nicht über das andere zu stellen, tatsächlich auch ein Ungleichgewicht hineinkam und dem Zölibat dann doch eben sozusagen der höhere Status zuerkannt wurde. Ehe ist schon bei Augustinus dann das Remedium concupiscentiae, also das Mittel gegen die Begierde, das Mittel, die Begierde in rechte Bahnen zu lenken. Das ist natürlich eine sehr niedrig angesetzte Beurteilung von dem, was Ehe ist. Das hat noch nicht viel mit Liebe zu tun. Daraus kann ich jetzt auch nicht die ganz großen Werte schließen, sondern hier geht es sozusagen um eine Begrenzung von Schaden, wenn man so will. Und das wäre natürlich noch nicht die positive Sichtweise, die sich erst später entwickelt. Das hat aber wahrscheinlich damit zu tun, auch dass die frühe Kirche unter verschiedenen Einflüssen stand. Da kommt also jetzt nicht nur der paulinische Einfluss hinein, sondern auch durchaus die gnostischen Einflüsse einer gewissen Leibfeindlichkeit, die wir so bei Paulus nicht erkennen können.
Heiraten oder enthaltsam leben, das ist das paulinische Ideal. Was aber ist mit Menschen, die weder das eine noch das andere tun wollen oder können? Gleich schauen wir mal, wie Altes und Neues Testament mit gleichgeschlechtlicher Sexualität umgehen. Vorher haben wir allerdings noch ein Musikstück von einem britischen Komponisten, nämlich von Stanford. Was haben Sie uns da mitgebracht?
Es ist die Vertonung eines Psalmverses. Selig der Weg derer, die nach dem Gebot Gottes leben, die in der Weisung des Herrn wandeln. Das hat Stanford wunderbar in einen Choralsatz typisch englischer Manier gesetzt. Und soll jetzt einfach noch mal so vielleicht vor Augen halten, was das Ideal zumindest ist, was biblisch formuliert wird, erst einmal, Maßgabe ist das Gesetz des Herrn. Wir müssen aber natürlich noch darüber reden, was ist denn jetzt genau das Gesetz des Herrn? Erst einmal ist die allgemeine Linie, nach dem Gesetz des Herrn zu wandeln.
Sie hören Domradio Bibel. Kaum ein Themenfeld ist in der katholischen Kirche so vermint wie das der Homosexualität. Die kirchliche Lehre steckt hier in einem Dilemma. Einerseits werden homosexuelle Handlungen als unmoralisch und dem Schöpfungsgedanken widersprechend bewertet. Andererseits soll man homosexuellen Menschen mit Achtung, Mitleid und Takt begegnen und sie nicht in irgendeiner Weise ungerecht zurücksetzen, so heißt es im Katechismus. Für Kritiker schließt das eine jedoch das andere aus. Der Umgang mit gleichgeschlechtlicher Sexualität wird auch in der Bibel an einigen Stellen thematisiert. Für Aufruhr hatte vor einiger Zeit ein Vortrag des Bischofs von Chur, Vitus Wanda, gesorgt. Dieser zog die entsprechenden Gesetzesvorschriften aus dem Buch Levitikus heran, wo davon die Rede ist, dass homosexuelle Handlungen mit dem Tode zu bestrafen sind. Herr Dr. Fleischer, mit welcher alttestamentlichen Textstelle werden wir uns denn jetzt gleich als erstes befassen?
Ja, zunächst einmal mit einer anderen Bibelstelle, nämlich mit dem 19. Kapitel des Buches Genesis. Das ist die Szene, die in Sodom und Gomorra spielt. Und das heißt, wir gehen mal nicht in das Gesetz hinein, sondern zunächst in eine Erzählung.
Dann hören wir jetzt mal rein in den Besuch bei den Engeln, die in Sodom bei Lot zu Gast sind. Genesis 19. Kapitel, die Verse 1 bis 13.
Aus dem Buch Genesis. Die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot saß im Stadttor von Sodom. Als er sie sah, erhob er sich, trat auf sie zu, warf sich mit dem Gesicht zur Erde nieder und sagte: Meine Herren, kehrt doch im Haus eures Knechtes ein. Bleibt über Nacht und wascht euch die Füße. Am Morgen könnt ihr euren Weg fortsetzen. Nein, sagten sie, wir wollen im Freien übernachten. Er redete ihnen aber so lange zu, bis sie mitgingen und bei ihm einkehrten. Er bereitete ihnen ein Mahl, ließ ungesäuerte Brote backen und sie aßen. Sie waren noch nicht schlafen gegangen, da umstellten die Einwohner der Stadt das Haus. Die Männer von Sodom, jung und alt, alles Volk von weit und breit. Sie riefen nach Lot und fragten ihn: Wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Heraus mit ihnen, wir wollen mit ihnen verkehren. Da ging Lot zu ihnen hinaus vor die Tür, schloss sie hinter sich ab und sagte: Aber meine Brüder, begeht doch nicht ein solches Verbrechen. Seht, ich habe zwei Töchter, die noch keinen Mann erkannt haben. Ich will sie euch herausbringen. Dann tut mit ihnen, was euch gefällt. Nur jenen Männern tut nichts an. Denn deshalb sind sie ja unter den Schutz meines Daches getreten. Sie aber schrien: Mach dich fort! Und sagten: Kommt da so ein einzelner Fremder daher und will sich als Richter aufspielen? Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Sie setzten dem Mann, nämlich Lot, arg zu und waren schon dabei, die Tür aufzubrechen. Da streckten jene Männer die Hand aus, zogen Lot zu sich ins Haus und sperrten die Tür zu. Dann schlugen sie die Leute draußen vor dem Haus, groß und klein, mit Blindheit, so dass sie sich vergebens bemühten, den Eingang zu finden. Die Männer sagten dann zu Lot: Hast du hier noch einen Schwiegersohn, Söhne, Töchter oder sonst jemand in der Stadt? Bring sie weg von diesem Ort. Wir wollen nämlich diesen Ort vernichten, denn schwer ist die Klage, die über die Leute zum Herrn gedrungen ist. Der Herr hat uns geschickt, die Stadt zu vernichten.
Sie hörten aus dem Buch Genesis den Anfang des 19. Kapitels, die Ankündigung der Vernichtung Sodoms. Und unser Bibelexperte Gunter Fleischer hat mitgehört und wird uns hoffentlich erklären, was es denn mit diesem Text jetzt auf sich hat. Wie wird denn deutlich, dass es hier um gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen geht? Das heißt ja nur, wir wollen mit ihnen verkehren. Da kann man sich ja mehreres drunter vorstellen.
Das ist richtig, aber es wird von der Sprache her auch im Hebräischen eindeutig, dass es hier um männlichen Besuch von außen geht. Es sind Männer, die vor der Tür stehen und es sind auch Männer, die herausgefordert werden oder die gefordert werden. Das, was wir dann immer als Engel beschreiben, wird zunächst mal beschrieben wirklich als Männer. Und die sollen herausgegeben werden vom Lot, damit diese Männer mit den anderen verkehren können.
Aber das Ganze liest sich ja jetzt nicht unbedingt wie, ich sag jetzt mal, sexuelle Handlung aus Zuneigung, sondern mehr so eine Art sexuelle Nötigung, also nichts im gegenseitigen Einverständnis.
Das ist der entscheidende Punkt. Ich habe Genesis 19 ausgesucht, weil dieser Text gerne in der Homosexualitätsdebatte zitiert wird, aber tatsächlich dort überhaupt nicht hineingehört. Wir haben hier etwas ganz anderes vorliegen. In der altorientalischen Gesellschaft war die sexuelle Handlung von einem Mann an einem anderen eine Möglichkeit, den Gegner oder den anderen zu erniedrigen, zu demütigen. Es ist eine entweder Strafaktion, aber hier geht es weniger um Strafe als durch eine Erniedrigungsaktion. Das heißt, hier geht es um sexuelle Gewalt, um den anderen fertig zu machen. Und das hat mit Homosexualität im eigentlichen Sinne jetzt gar nichts zu tun. Das ist nichts anderes als eine Form der Vergewaltigung, die aber eben unter Männern dann als noch schlimmer betrachtet wird, als wenn man eine Frau vergewaltigt.
Also Zustände, die es durchaus in einigen Gefängnissen oder auch in manchen Armeen der Welt gibt.
Genau, Dinge, die wir bis heute antreffen.
Kommen wir mal auf einen anderen Aspekt zu sprechen, wo man doch auch vielleicht, wo einem ein wenig der Atem stockt, das Verhalten Lots. Er ist ja immerhin bereit, seine beiden Töchter herauszugeben. Das ist ja schon fast schon schlimmer als das Ansehen der Männer von Sodom. Wie kommt Lot auf diese Idee?
Es ist eine Frage der Perspektive. Noch einmal in der altorientalischen Perspektive gibt es tatsächlich eine Wertung, die uns jetzt vielleicht nicht gefällt, oder was heißt vielleicht nicht gefällt, die wir so nicht akzeptieren können, aber die zunächst mal einfach gängigerweise gegeben ist. Die Vergewaltigung eines Mannes durch einen Mann ist schlimmer als die Vergewaltigung einer Frau. Das hat was mit der patriarchalischen Struktur einerseits zu tun und eben mit der grundsätzlich negativ belasteten sich tatsächlich auf den Sexualverkehr zwischen Männern, während eben der Verkehr erstmal zwischen Mann und Frau in sich nicht schon negativ gesehen wird. Es bleibt natürlich eine Gewalttat, gar keine Frage, es soll auch nichts beschönigt werden. Aber dadurch, dass man sagt, das ist für die damalige Zeit, ist eben der Verkehr eines Mannes mit einem Mann nicht akzeptabel, während der zwischen den verschiedenen Geschlechtern das Normale ist.
Wo man im Grunde genommen jetzt wieder auf Levitikus zu sprechen
genau.
käme. Wenn man mal genau schaut, ist ja der Entschluss, die Stadt Sodom dem Erdboden gleichzumachen, ja schon vor dem Besuch der beiden Männer bei Lot gefallen, also schon vor diesen Ereignissen. Lässt das vielleicht darauf schließen, dass diese Zustände in Sodom bereits schon vorher auch waren? Oder was war der eigentliche Grund für den Untergang der Stadt?
Das lässt die Bibel sehr offen, weil einfach nur von Sündhaftigkeit die Rede ist, beziehungsweise Abraham in Genesis 18 ja versucht, die Stadt Sodom zu retten und immer nur einklagt, wenn es aber so und so viel Gerechte in der Stadt gibt. Ja, aber wodurch sie jetzt diese Gerechtigkeit ausgeübt hätten, das wird nicht wirklich erkennbar. Also das heißt, Sodom und Gomorra werden zwar als allgemein Sündenpfuhl, wenn man das mal so nennen soll, dargestellt, aber es bleibt völlig offen, welche Art diese Sünden sind. Ob die sexueller Art sind, ob die ganz anderer Art sind, das bleibt völlig offen. Daraus können wir auch nichts schließen.
Zustände wie in Sodom und Gomorra ist auch bekanntlich heute ein geflügeltes Wort. Entsprechend deutlich ist auch die Stellungnahme des Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom, wenn er von Unzucht schreibt. Und was er dazu schreibt, dazu gleich mehr. Vorher hören wir noch etwas Musik, und zwar von Nathanael Berke. Dr. Fleischer, was ist das für Musik, die wir jetzt hören werden?
Ja, Nathanael Berg ist ein schwedischer Komponist im spätromantischen Stil, der in seiner dritten Sinfonie sozusagen typische Machtallüren einerseits der Frau und die Art und Weise, mit Macht umzugehen, bei Männern gegenüberstellt. Der erste Satz gilt den männlichen Weisen, der zweite Satz den weiblichen. Und wir hören in den ersten Satz, der etwas von der zerstörerischen Macht von Männern, wie sie sie gebrauchen können, auf jeden Fall musikalisch sehr mitreißend darstellt. Und das hat ja durchaus etwas zu tun mit dieser Gewalttätigkeit, von der in Sodom die Rede ist, wenn die Männer die Engel als Opfer im Grunde erfordern und zerstören wollen und wenn schließlich auch Sodom selbst zerstört wird. Also diese Art zerstörerischer Macht klingt in dem ersten Satz der dritten Sinfonie von Nathanael Berg an.
Paulus ist ein Mann der deutlichen Worte. Und deutlich ist auch das, was er an die Gemeinde in Rom zu Unzucht und Homosexualität schreibt. Hören wir also als nächstes aus dem Römerbrief im ersten Kapitel die Verse 18 bis 32.
Aus dem Römerbrief: Der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart, wider alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit in den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden zu Toren. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern, die einen vergänglichen Menschen und fliegende, vierfüßige und kriechende Tiere darstellen. Darum lieferte Gott sie durch die Begierden ihres Herzens der Unreinheit aus, so dass sie ihren Leib durch ihr eigenes Tun entehrten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge, und sie beteten das Geschöpf an und verehrten es anstelle des Schöpfers. Gepriesen ist er in Ewigkeit. Amen. Darum lieferte Gott sie entehrenden Leidenschaften aus. Ihre Frauen vertauschten ihren natürlichen Verkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und entbrannten in Begierde zueinander. Männer trieben mit Männern Unzucht und erhielten den ihnen gebührenden Lohn für ihre Verirrung. Und da sie sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte Gott sie einem verworfenen Denken aus, so dass sie tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier und Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, List und Tücke. Sie verleumden und treiben üble Nachrede. Sie hassen Gott, sind überheblich, hochmütig und prahlerisch, erfinderisch im Bösen und ungehorsam gegen die Eltern. Sie sind unverständig und haltlos, ohne Liebe und Erbarmen. Sie erkennen, dass Gottes Rechtsordnung bestimmt, wer so handelt, verdient den Tod. Trotzdem tun sie es nicht nur selber, sondern stimmen bereitwillig auch denen zu, die so handeln.
Thank you.
ein ziemlich harter Text, eigentlich noch härter als der aus dem Buch Genesis, den wir zuvor gehört hatten. Als entehrende Leidenschaften beschreibt Paulus den gleichgeschlechtlichen Verkehr in seinem Brief an die Römer im ersten Kapitel. Und weiter schreibt er, wer so handelt, verdient den Tod. Herr Dr. Fleischer, ein Aufruf zu Gewalt an homosexuellen Menschen?
Eindeutig nein. Vielleicht zwei Anknüpfungen hier. Einerseits steht Paulus natürlich in der Tradition des Alten Testaments und von der Formulierung kommt man erstmal nicht dran vorbei, dass im Buch Levitikus homosexuelle Akte mit dem Tod bestraft werden. Zweitens, Paulus greift das auf, aber so wie er formuliert, wenn er sagt, wer so handelt, verdient den Tod, stellt er sich hinein in das, was wir aus den Psalmen kennen, das sind die sogenannten Unheilswünsche. Das heißt, der Mensch ist nicht Vollstrecker eines solchen Urteils. Wenn es denn angezeigt wäre, dann wäre das immer noch Gott zu überlassen, ob ein solcher Mensch stirbt oder nicht. Das heißt, es geht nicht darum, an homosexuellen Menschen die Todesstrafe zu vollstrecken. Und wir müssen einfach darauf schauen, wie sieht Bibel Homosexualität an und was wissen wir heute von Homosexualität?
Allerdings scheint Paulus ja keine hohe Meinung von homosexuellen Menschen zu haben. Er schiebt ihnen ja in diesem Brief an die Römer unter, sie würden sich weigern, Gott anzuerkennen. Ja, sie würden ihn sogar hassen. Kann man das heute einem gläubigen homosexuellen Menschen überhaupt vermitteln, was Paulus hier geschrieben hat?
Was man vermitteln kann, ist vielleicht die damalige Sicht auf Homosexualität, die eine andere ist als die heutige. Das heißt, der Mensch von damals nimmt erstmal schlichtweg da, was kommt in der Natur üblicherweise vor. Das ist für ihn, so wie es dann der Schöpfungsbericht sagt, wer auch immer wieder entsprechend zitiert wird, die Verbindung von Mann und Frau und daraus geht die Nachkommenschaft hervor. Und dann stellt man fest, dass Menschen sich anders verhalten. Das wäre jetzt Homosexualität, egal ob männlich oder weiblich, wobei die weibliche eigentlich gar keine Rolle spielt, interessanterweise, wird gar nicht thematisiert. Dann fällt diese aus als gegen die Schöpfungsordnung gerichtet. Mittlerweile muss man aber sagen, wissen wir natürlich, Homosexualität ist Teil der Schöpfung, denn die Menschen suchen sich das nicht aus, wie sie veranlagt sind, sondern sie finden sich so vor und müssen einen Weg finden, damit umzugehen. So wie der eine Mensch eben, ich kann jetzt mit Mehrheiten arbeiten, das war völlig unerheblich, so wie der eine Mensch sich heterosexuell vorfindet, findet sich ein anderer entweder homosexuell im Blick auf die Frau oder auf Männer vor. Und die Frage ist, wie gestalte ich das? Das heißt, Homosexualität wäre jetzt wahrzunehmen als Teil der Schöpfungsordnung. Das war eine Sichtweise, die damals schlichtweg nicht möglich war. Und deswegen können wir nicht eins zu eins übertragen, was biblisch zur Homosexualität gesagt wird und was Kirche heutzutage zur Homosexualität sagen kann. Maßstab wäre vielleicht eher dann ein Satz aus dem Buch Weisheit: Wenn Gott etwas hassen würde, hätte er es nicht geschaffen.
Ein komplexes Thema, Homosexualität, über das wir hier sprechen. Sie sprachen ja auch schon davon, dass es zeitbedingt ist, dass Paulus das zu einer bestimmten Zeit geschrieben hat. Ein Satz vielleicht dazu, was für einen Stellenwert hatte Homosexualität eigentlich im ersten Jahrhundert nach Christus, als der Mittelmeerraum noch nicht vom Christentum geprägt war, sondern noch größtenteils heidnisch war?
Es scheint, dass bestimmte Formen männlicher Homosexualität erlaubt waren, geduldet wurden, in Griechenland sogar zum Teil zum guten Ton gehörten. Noch einmal, weibliche Homosexualität wurde gar nicht groß thematisiert. Und erst im Laufe der Zeit, also sehr viele Jahrhunderte später, wird Homosexualität negativer beurteilt.
Und zu dieser Thematik gibt es noch etwas Musik. Wir machen noch mal einen Ausflug in den Bereich der Filmmusik. Und zwar 1995 wurde von Josef Vilsmaier der Roman Schlafes Bruder verfilmt. In diesem Film geht es bei der Geschichte des Johannes Elias Alder auch um eine homoerotische Neigung. Und aus dieser Filmmusik hören wir jetzt das Stück Erinnerung. Domradio Bibel, wir sind bereits am Ende unserer heutigen Sendung mit einem sehr komplexen und sicherlich in den heutigen Tagen nicht ganz einfach zu diskutierenden Thema, nämlich der Homosexualität. Herzlichen Dank, Herr Dr. Fleischer, für Ihre Ausführungen zu diesen doch recht komplizierten Texten, mit denen wir uns heute befasst haben. Nächste Woche dann ein letztes Mal gucken wir wieder in die Heilige Schrift und fragen nach Inzucht, Prostitution und der Reinheit für den Kult. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.